Hi, ich bin Miriam und Modelagentin. Willkommen bei The Model's Voice, from Casting Room to Iconic Runways. Heute nehme ich euch wieder auf eine spannende Reise in die Modewelt mit zwei ganz, ganz besonderen Frauen. Einmal Acke Fischers, Model und Schmuckdesignerin, sowie Frau Dr. Birte Caroline von Knoblau, Model, Schauspielerin und Journalistin. Hi.
Hey.
Hi!
Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir es nach Hamburg alle geschafft haben.
Herrlich.
Ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Heute ist es wirklich eine wahnsinnig tolle, spannende Folge. Wieso? Weil wir zwei fantastische Frauen haben. Aber was ganz Besonderes seid ihr, denn ihr seid schon etwas älter als die normalen, also in Anführungsstrichen, Mädels.
Oh, müssen wir genaue Altersangaben?
So ungefähr.
Also auf jeden Fall über 30 oder über 40.
Acke, du stehst zu deinem Alter, oder?
Ja, ich bin 47.
47, wunderschöne 47.
Ja.
Genau. Birte ist seit über 30 Jahren als Model tätig und Acke ist ein sogenanntes New Face.
Yes. Gerade angefangen.
Genau, gerade angefangen. Und kannst uns dann auch mal erzählen, wie es ist, in dem Alter sich jetzt nochmal zu überlegen, oh, ich will jetzt unbedingt Model werden. Wie kam das?
Wie kam das? Ich bin seit 5 Jahren ungefähr zusammen mit einem Fotografen, Beauty-Fotografen Alexander Strollino. Und er hat mir am Anfang schon gesagt, so, hey, modelst du oder hast du mal Lust, wenn wir Bilder machen? Wir haben natürlich schon Bilder gemacht, mal mehr so mit meiner Tochter oder Family somewhere, aber nicht wirklich Modelbilder. Und natürlich fragt man da, und ich bin da nicht wirklich drauf angesprungen damals, das noch irgendwie nicht so gespürt und hat dann auch nicht mehr weiter gefragt. Und dann tatsächlich hatten wir Besuch, gute Freundinnen, die hatten dem Abend so auf mich eingeredet, so, mach das doch mal mit Modeln, das kannst du, du bist volles Model, das boah, wäre was für dich. Und das klang so morgens echt so nach und dachte ich so, hey, was, warum eigentlich auch nicht? Let's try it, ja? Yeah? Und und so habe ich angefangen. Wir haben dann Fotos gemacht. Die hat den Alex direkt dir geschickt, während des Shootings noch. Und hattest du direkt gesagt, so Miriam, irgendwie, ja, die finde ich interessant, will ich mehr von sehen? Habe ich noch Alex gefragt, was meint sie damit? Dann hast du aber gesagt, wieder von, hey, du gehst nirgendwo anders hin. Dann dachte ich so, okay, dann das Zeichen, sie ist kind of interested. Ja, das war cool, das war tatsächlich, ja, das war Juni 22. Und ich saß im Flieger für eine coole kommerzielle Kampagne für eine kommerzielle Modemarke.
Ja, du hast auch damals noch einen ganz anderen Look gehabt. Wir mussten da, glaube ich, erst mal schauen, in welche Richtung gehen wir eigentlich mit dir? Gehen wir in die kommerziellere Richtung oder probieren wir diesen Weg des High Fashions einfach mal aus? Und am Anfang haben wir uns erstmal, weil du ja auch einen ganz anderen Look hattest, um das gleich nochmal für alle zu erwähnen, wie immer in den Shownotes findet ihr die wunderschönen Modelbücher. Weil ich glaube, ihr seid alle so neugierig, um sie zu bewundern, zu bestaunen. Aber das hat nicht ganz so funktioniert mit dem. Klar, da kamen noch Jobs rein, aber dann haben wir uns relativ schnell überlegt, komm, wir machen irgendwas anderes, richtig Cooles.
Ja. Und ich hatte dann Jobs und dann wurde es weniger. Und dachte ich so, und dann hast du auch immer gesagt, ja, es gehört dazu. Sogar die Mädels, die schon welche Runways gesehen haben, da ist es dann irgendwann auch ruhiger. Ich so, okay, and never give up und weitermachen. Und dann habe ich in August alte Fotos von mir angeguckt, wo ich kurze Haare hatte. Ich hatte so halblange Haare, so ein bisschen so Naturwellen. So, ey, ist viel cooler, ich schneide die einfach ab. Und du fandst es auch direkt gut gemacht in August. Und dann habe ich direkt andere Reaktionen, also Fotos gemacht natürlich. Also sowohl Pola als auch meine Fotografin. Dann habe ich direkt selber auch bemerkt, jetzt bin ich ein Typ. Jetzt, das hast du auch direkt bestätigt.
Ja, manchmal dauert der Prozess, um etwas, um sich wirklich als Model zu fühlen auch. Ja. Man hat zwar manchmal vielleicht schon den richtigen, also eigentlich alles, die Größe, das Gesicht, der Body, alles passte. Aber irgendwas, wir wussten das beide, dass irgendwas anderes noch verändert werden musste. Aber da mussten wir erstmal auf eine gemeinsame Reise gehen, um das herauszufinden. Und dann mit diesen kurzen Haaren hat man gleich gemerkt, dass das Feedback der Kunden auf einmal deutlich anstieg. Ja? Und vor allem auch die Art der Kunden nochmal komplett neu war.
ja, was du auch gesagt hast damals, die konnten sich dich vielleicht nicht so einordnen. Weil andererseits war es ein bisschen so, hast du so ein Coolness, andererseits war es auch, und habe ich das auch sehr nicht, es war auch ein bisschen mir, also ich finde halblange Haare oft auch cool und auch lange Haare, ne? Mir hat es ein bisschen so tantig gemacht, so ein bisschen so, weißt du, ein bisschen Königin Beatrix.
So, wie die Beatrix.
Wie die Beatrix, so ein bisschen so, und irgendwie hat das alles ein bisschen versteckt und ich brauche so ein bisschen mehr Pep, so, ne? So ein bisschen flotter. Ja, und ich fühle mich da jetzt auch ganz wohl bei.
Mhm. Ja, und gleich mit dem neuen Look kam natürlich dann auch gleich ein internationaler Designer und wollte unbedingt die Acker auf Option haben für die nächste Runway-Show.
Ja.
Wer war das?
Letztes Mal war das Saint Laurent, ne?
Da
war
ich
hatte ich direkt die Option. Hat leider nicht geklappt, aber andererseits war ich total happy natürlich, dass wir überhaupt auf dem Kicker haben. Das ist natürlich super cool, fühlte mich auch schon total geehrt. Und ja, wer weiß, was jetzt die nächste Zeit passiert. Da passieren ein paar spannende Sachen.
Ja, ein anderes französisches, sehr großes Modehaus hat auch nochmal an die Tür geklopft. Und wir drücken natürlich ganz, ganz doll die Daumen. Danke, das Geheimnis lüften wir dann, wenn es soweit ist.
Genau.
Aber ja, ich drücke natürlich riesig die Daumen und das könnte...
Ich auch.
Dankeschön. Ja. Das wäre natürlich der Door-Opener schlechthin.
Ja.
Und das vor allem mit 47 Jahren seine erste Runway-Show für irgendeinen großen Designer hinzulegen, das ist schon was ganz Besonderes.
Ja.
Das verändert halt auch wirklich die Modewelt gerade. Ganz spannend.
Ja, finde ich auch total cool, dass es nicht nur junge Mädchen gibt.
Nicht nur junge, sondern ja... Wer will sich denn schon nur mit sehr jungen Mädchen identifizieren?
Ja,
also da kann Birte ja auch ein Lied davon singen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Letzte Woche?
Letzte Woche, Runway plötzlich 032C.
Ist ja eigentlich ein deutsches, großes, tolles Magazin.
Ja.
Und die haben letzte Woche ihre erste Kollektion auf der Pariser Fashion Week vorgestellt.
Genau, die erste Prêt-à-porter-Kollektion, Maria Koch. Die glaube ich, wirklich auch, also sie hat sich angenehm getragen und ich glaube, sie sah... umwerfend aus. Also sie hat echt ein Talent.
Ja, war mega. Wurde
die ganze Show,
also die komplette Runway-Show, man hat alles mitgekriegt. Mhm. Also es war überall in der Presse, sah wirklich mega aus. Auch das Line-Up der Modelle
unglaublich.
War der Hammer.
Ja.
Also wirklich
Julia
top.
Lange.
Julia Casting. Lange hat das Casting gemacht, also wirklich top, top Line-Up und war natürlich ganz stolz.
Ja.
Vor allem, weil Birte ja jetzt nicht so gerne eigentlich.
Nee, komisch. Ich bin wirklich eher, ich liebe Fotos. Ich glaube, ich bin nicht so ein Mensch, der alle Blicke so auf sich haben will in dem Moment. Oder also ich fühle mich dann irgendwie fast paralysiert oder kann nicht mehr laufen. Also ganz komisch, das hatte ich immer. Dann hatte ich so ein Coaching letztes Jahr in meiner Pariser Agentur, Runway Coach. Für die kann man, glaube ich, echt Werbung machen. Mandy heißt die, eine Niederländerin auch, Holländerin. Und die hat mir so einen Push von Selbstbewusstsein gegeben. Aber das war nach Marine Serre. Letztes Jahr bin ich im Januar Marine Serre gelaufen und es war irgendwie im März oder so. Und dann dachte ich, ach, wenn jetzt keine Show kommt, dann vergesse ich wieder alles. Und dann war aber die Atmosphäre bei 032C so ein Traum. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich am liebsten, also die Show war vorbei, bevor ich das Gefühl hatte, ich bin überhaupt gelaufen. Und ich hätte ewig weiterlaufen können. Das war wie ein Schweben und trotzdem cool, also so ein ganz gezielter Look. Und alles, was diese Mandy mir damals... wirklich eingetrichtert hat, war plötzlich da. Ich liebe jetzt Laufsteg. Also ich meine...
Immer weiter laufen.
Unglaublich, ja. Und aber bei, ich muss auch sagen, bei mir hängt es auch, also um es mal zu erwähnen, mit Schuhen zusammen. Also ich habe 39.
Schuhstory
ist echt ein Schuhtrauma eigentlich, weil 39 ist wohl für die ganzen Runways relativ klein und entweder sind die Schuhe, also meistens sind sie zu groß und dann werden irgendwelche Pads reingelegt oder zu klein, hatte ich auch schon komischerweise. Und beides gibt einem so eine Instabilität und man fühlt sich nicht sicher. Und diesmal hatte ich 38,5, ich wusste gar nicht, normalerweise 39, aber das, ich habe mich so safe gefühlt und bin einfach...
Du sahst fantastisch aus.
Ja,
oh,
okay.
Auf Instagram-Seite natürlich
mega.
Alles.
Mehr davon.
Ja, super, nee, war wirklich toll.
Ja.
Toll.
Also wirklich, das war das, wirklich das erste Mal, und das ist eigentlich absurd, das zu sagen, nach 30 Jahren, ehrlich gesagt.
Muss ich schon mal, das kann immer noch passieren.
Ja, genau, ist nie zu spät.
Dass man sich super wohl fühlt und dachtest vielleicht, du fühlst dich schon wohl, aber das wirklich, vielleicht auch durch
so
dieses Coaching auch, kann auch damit zu tun haben, das auch geholfen hat, ne?
Und das Team. Also ich bin auch so ein Teammensch. Und es war auch so, ich hatte das Gefühl, ich bin so nicht eine Nummer von 40 oder wie viel auch immer, oder wahrscheinlich waren es noch mehr, sondern ich war wirklich so gewollt. Also ich war, alle waren froh, dass ich im, also hatte ich das Gefühl und ich war natürlich selbst heilfroh, da dabei sein zu dürfen. Und das ist so ein Vorschussvertrauen. Und ich glaube, ich funktioniere nicht, wenn ich was beweisen muss, aber ich funktioniere, wenn mir jemand was zutraut, bevor ich es mir vielleicht selbst zutraue.
Dann ist alles schön. Möglich. Das ist auch schön, schön formuliert.
Birte, du lebst ja in der Stadt der Mode.
In meiner Lieblingsstadt.
Paris. Freust du dich auf die nächste Fashion Week, die kommt?
Ja, ja.
Also wenn du nicht gerade läufst, bist du ja auch gerne
oft
mal
eingeladen.
Oft eingeladen. Mhm. Ob das Chanel ist, Alaia warst du, glaube ich,
genau,
jetzt
Alaia, vor zwei Tagen. Simon Rocha und Gaultier.
Ja, mega.
Also, ja, und das ist immer ein Happening, allein schon eingeladen zu sein und lustigerweise dann auch ganz oft natürlich Kolleginnen, Jüngere oft meistens zu entdecken und die dann auch posten schön, zu können oder schön zu unterstützen oder einfach zu sehen, wie die da souverän da ihren Walk hinlegen. Und dann eben im Publikum, es sind immer irgendwelche Connections, die sich ergeben oder Menschen, die man wieder sieht. Also so, es ist so ein, es ist eigentlich wirklich, hat so ein Familiengefühl. Ich habe das immer bei Fashion Week, denke ich immer, ich könnte die ganze Welt umarmen. Also es ist so ganz, ganz warmes Gefühl.
Also eine wahnsinnige Energiewelle, gell?
Unglaubliche Energiewelle.
Für mich als Agentin ist Paris Fashion Week immer der absolute.
Ja.
Ja, klar.
Danach heiße Badewanne und alles
da brauche ich erstmal drei Wochen Urlaub danach, weil Fashion Week Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt und das abwechselnd.
Genau, das Adrenalin. Also,
aber dich sieht man ja auch im Fernsehen gerade mit der aktuellen L'Oréal-Kampagne.
Ja. Genau, die läuft noch.
Das war, also alle, die sie bewundern wollen, Fernseher an, warten auf Werbung.
Ja, international sogar. Das war so ein Coup, also während Covid, Paris war ja ganz, ganz streng. Ja. Und eigentlich hat ja nichts funktioniert, aber einen Job hatte ich dann. Und das war ausgerechnet die weltweite L'Oréal-Kampagne für Haare mit Lia Kebede und Leila Bekti. Ah,
ja, das ist dann das Victoria's Secret.
Ja. Genau.
Richtig?
Ja, Victoria's Secret und die Schauspielerin Leila Bekti. Und das war... Ja, und da hatte ich gerade die Agentur gewechselt. Wir waren ja immer treu, aber da hatte ich gerade in
Paris...
Bist
du zu Premium Models gewechselt, genau.
Und das war der erste Job und die wurde verlängert und wird immer noch verlängert. Mhm. Und das ist wirklich, das war so, das waren nur zwei Drehtage, aber
super schön.
Unglaublich schön.
Cool.
Haare ein bisschen ruiniert hinterher.
Was haben die da gemacht?
Die haben einfach gebleached, glaube ich, oder haben versprochen, nicht zu bleachen, haben doch gebleached. Egal, auf jeden Fall waren sie dann leicht... orange, aber es, also es hat mich so ein bisschen 3-4 Monate danach blockiert, aber das war alles wert.
Aber das hat man im Fernsehen nicht gesehen.
Nee, im Fernsehen, also für die zwei Tage sah es top aus.
Sah super aus.
Und danach dann, also sie haben so versucht, das rückgängig zu machen und ich glaube, da ist irgendwas, haben meine Haare nicht mitgemacht. Also sie meinen auch, das passiert normalerweise nicht, also lag es wahrscheinlich eher an meinen Haaren, keine Ahnung.
Wie bist du eigentlich ins Modeln reingestolpert?
Ich bin nach dem Abi nach Mailand gegangen, weil ich Cinema Paradiso gesehen hatte.
Bitte was?
Cinema Paradiso, das ist so ein Film, also wenn ihr den nicht kennt, kennt ihr nicht wahrscheinlich, wie ich gerade die Reaktion hier feststelle.
Genau. Fragen, du sagst
absolut. Ja, ja. Unbedingt anschauen. Ah. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Das ist einer der schönsten eigentlich Liebesfilme, die ich überhaupt kenne nach Casablanca. Unglaublich berührend. Und als ich den Film gesehen habe, dachte ich, also ich muss unbedingt Italienisch lernen. Also ich möchte Italienisch lernen und am liebsten auch Italiener heiraten. Also der Hauptdarsteller war natürlich, also egal. Auf jeden Fall dachte ich dann, wie mache ich das denn? Und dann war eigentlich das Naheliegendste, als Au-pair nach Mailand zu gehen, um die Sprache zu lernen.
Mailand. Du bist ja eh so verdammt sprachbegabt. Das
ja,
ist unfassbar.
Das liebe ich auch.
5 Sprachen, glaube ich, sprichst du fließend.
Ja. Das ist echt, ja. Ja, aber das ergibt sich auch, wenn man eine spricht, dann man lernt dann irgendwie.
Nee, das ergibt sich bei mir nicht gar nicht. Warte
noch drauf. Ja, bis sich da was ergibt.
Genau. Süß. Nee, aber irgendwie, und ich mochte auch immer dieses Internationale. Und dann bin ich tatsächlich als Au-pair da angekommen, habe davor so einen italienischen Sprachkurs am Istituto Italiano in Stuttgart gemacht. Alles vergessen. Da dachte ich auch, oh Gott, das kann ja was werden. Dann in Mailand, die Mutter hat nur Französisch gesprochen, der Vater, also der Gastvater, nur Englisch. Also ich musste die Sprache lernen, um mit beiden kommunizieren zu können. Kinder sind gnadenlos. Ich habe versucht, das ihr Lieblingsmärchen, der Jüngeren, die war 5, ihr Lieblingsmärchen, Cenerentola, vorzulesen. Nach 3 Sätzen hat die angefangen zu weinen. Dann hat die Ältere gesagt, 10-jährig, Weißt du was, das ist hier alles komplett falsch betont. Das geht wirklich, ich verstehe auch kein Wort. Wir machen es jetzt anders. Ich lese einen Satz und du liest ihn nach. Und dann war die Kleine zufrieden. Das ging, also man, so lernt man Italienisch. Auf jeden Fall Mailand, Modestadt. Ich kam im September an. War auch interessanterweise das erste Mal so wirklich richtig, richtig weg von zu Hause. Und ich habe eine Mutter, die selbst gärtenschlank ist, aber rasend gut kocht. Und das war auch immer ihre Art, uns ihre Liebe zu zeigen, dass sie gekocht hat. Aber sie hat auch erwartet, dass wir das dann zu Ende aufessen, ob wir jetzt Hunger hatten oder nicht. Und meine Schwester, Ballett, gärtenschlank, hat immer schon nach zwei Happen gesagt, sie ist raus, sie isst nichts mehr. Also habe ich immer gedacht, ja, ja, also dann mache ich halt, dann habe ich gegessen. Ich war irgendwie, ich glaube, ich habe 60 Kilo oder sowas gewogen. Oder 61 von 1,77. Nee, keine Modelmaße. Also Jeansgröße 32 oder so. Und dann hatte ich in Mailand das Gefühl, am Anfang, die essen ja immer Pasta als Vorspeise, klein, aber trotzdem Pasta, dann Hauptgericht, dann Nachtisch, die haben wunderbar gekocht, die Familie. Dann habe ich irgendwie am Anfang das ganz intensiv mitgemacht, so 6 Wochen. Und dann hat sich das wiederholt. Dann irgendwie dachte ich, ah ja, ich habe das jetzt alles mal probiert. Und dann hatte ich plötzlich so das Gefühl von so einer inneren Selbstbestimmung, was will ich eigentlich? Also ich will eigentlich, also Modestadt, es hat sich gespiegelt, es war Modewoche. Und dann dachte ich, okay, eigentlich will ich mich auch leichter fühlen. Hätte man auch mit Sport machen können. Habe ich von allem quasi die Pasta weggelassen und von allem anderen nur die Hälfte. Ich habe wirklich nur die Hälfte gegessen, also keine Radikaldiät. Das Fitnessstudio habe ich probiert, bin dann, die haben immer gewechselt, Männer und Frauen, Umkleide. Dann bin ich irgendwie bei den Männern mal gelandet, als ich aus der Sauna kam. Dachte, okay, Fitnessstudio lasse ich lieber hier in Mailand, das ist mir zu kompliziert. Und habe nur dadurch, dass ich die Hälfte gegessen habe, innerhalb von, ich glaube, von 4 Wochen 8 Kilo abgenommen. Also ich war wirklich plötzlich gärtenschlank. Das ist aber viel. Okay. Ja, aber ich weiß auch nicht, einfach so eine komplette Essensumstellung. Und ich habe mich endlich mal frei gefühlt und die Familie hat auch keinen Pressure gemacht, du musst das jetzt essen. Ich habe mich nicht verpflichtet gefühlt. Es war so ein Freiheitsgefühl und dann wurde ich tatsächlich mehrfach angesprochen, auf der Straße, ob ich nicht modeln will. Das fand ich immer spannend, aber irgendwie unheimlich. Bis auf eines Abends, ich wollte ja Italienisch lernen, also habe ich Corriere della Sera gelesen, Interviews und so weiter. Und da waren von Riccardo Gai der Manager irgendwie. Es ging über Modeln, das war die Agentur damals. Und ich habe nicht alles verstanden, aber ich hatte das Bild von ihm und habe so ein bisschen diese Modelwelt das erste Mal so lesend erlebt. Und am nächsten Tag bin ich tatsächlich dem begegnet und der hat mich gefragt, ob ich nicht modeln will. Und da dachte ich, komisch, der kommt mir jetzt bekannt vor. Und dann kam das, ich habe ja gestern ein Interview, dann kam es mir seriös vor. Und dann musste ich noch der Gastfamilie beibringen, weil die meinten dann gleich Test-Shootings und die Grazia dann mit großen Augen, nee, da gehen wir mit. Und dann dachte ich noch so, oh Gott, wie peinlich ist das denn? Und meine Mutter dann auch, wir haben dann telefoniert und dann ich so, ja, stell mal vor, ich bin da angesprochen und ich war total Feuer und Flamme. Und meine Mutter, ja, also, das ist ja, also bis auf Claudia Schiffer, aber sonst ist das ja Prostitution und das, also nicht, dass du modelst.
Das hatte damals echt einen richtig schlechten Negativ. Total. Besonders auch in Mailand, weil in Mailand sind mal die ganzen...
Und die Discos, die wurden dann abends...
Genau. Die Models in Anführungsstrichen dann immer in die Disco geschleppt haben. Ja, das
war echt so ein bisschen, und mir selbst war es auch, ich war irgendwie auch so ganz brav aufgewachsen, mir war das schon so ein bisschen Wild West Feeling, so wo lande ich denn jetzt? Aber ich hatte so eine Leidenschaft, also meine Cindy Crawfords und Claudia Schiffer und Stephanie Seymour und so, ich dachte immer, ja, also ich will ja jetzt nicht auf so einem Low-Level, wenn, dann will ich da schon da oben mal. Und dann habe ich eben diese Test-Shootings, die waren gut, aber unsicher. Und dann plötzlich hatte ich aber, ich weiß gar nicht, bis jetzt weiß ich nicht, wie kam die australische Vogue-Cover-Shooting. Ja, wir haben es
wir
nicht.
Wir haben es nicht.
Und du hast es auch
wir
nicht.
Wir haben es nicht. Ich, hab's,
der
ich hatte
Jobs
es.
Und gleich Cover für die australische Vogue.
Ja, bei mir ist es in irgendeinem der Umzüge verschwunden. Ich weiß nicht, ob man das nochmal, also ich habe es immer mal versucht, das so zu bekommen. Der Fotograf, der ist irgendwie auch Castaldi, der ist irgendwie...
Das ist ja auch alles dann jetzt schon 30 Jahre her,
ja, das
ne?
ist es eben.
Das ist es.
Nicht da mehr so
nichts
leicht.
Nichts mehr mit Digitalisierung.
Nee, das denkt man dann oft. Genau, ja. Das gibt es gar nicht irgendwo noch digital. Ja.
Genau, und dann kam, noch ganz kurz, um das abzuschließen, wurde Ford Models Paris auf mich aufmerksam. Mhm. Und die wollten, dass ich sofort nach Paris komme. Und ich in meiner, ich weiß auch nicht, manchmal, ich dachte dann so, ja, aber ich spreche ja noch kein Italienisch. Also nach 3 Monaten nicht ganz.
Jetzt muss ich Französisch lernen.
Ja. Ja, und ich hatte gerade Franz-Abi gemacht und dann dachte ich so, oh nee, also irgendwie, das ist mir alles hier zu schnell. Und dann bin ich tatsächlich in Mailand geblieben. Also karrieretechnisch wäre wahrscheinlich Paris die richtige Lösung gewesen. Und dann habe ich das brav, dieses Au-pair-Jahr zu Ende gemacht, habe dann Jura angefangen und dann mit Jura gemerkt, nee, das ist echt nicht mein Ding. Dann eben auf Literatur, Philosophie und Französisch und dachte, okay, jetzt habe ich ja allen Grund, in Paris zu studieren und da konnte ich eben alles verbinden. Ich habe an der Sorbonne studiert, war bei Ford Models dann, allerdings gerade noch eine gute Phase, noch Helmut Lang. Seine erste Kollektion, die nach New York ging, wurde komplett an mir gefittet. Also ich hatte da so diese ersten Begegnungen irgendwie auch und hatte mein Studium, also dieses Beauty and Brain, dachte ich immer, diese Kombi mochte ich immer ganz gerne. Zwei verschiedene Welten, die irgendwie gar nicht auf den ersten Blick zusammenpassen, aber es war ein irrer Ausgleich. Und und dann habe ich irgendwann dachte ich dann, jetzt muss ich mal mein Studium aber doch ein bisschen seriös zu Ende bringen, bin dann nach München und habe dann promoviert, aber hatte immer diese Sehnsucht, zurück nach Paris zu gehen und jetzt bin ich wieder da und das ist wirklich meine Stadt. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser und wie so in so einen Glückstopf gefallen eigentlich.
Schön. Aber du hast aber auch die krassesten Kontakte.
Die ergeben sich aber auch vor Ort. Das ist wirklich in Paris, das ist Magic. Du gehst irgendwo hin, mit einer Leichtigkeit.
Es ist nicht forciert.
Das habe ich noch in keiner anderen Stadt so erlebt. Und bei Dinés, das sind wirklich Ideenhubs. Also es ist nicht... Ich bin überhaupt kein Dinner-Person. Also ich würde immer versuchen, da zu escapen oder abzusagen. Und in Paris wirklich, auch wenn ich denke manchmal, oh nee, jetzt ein Diner und wie soll ich denn das? Abends dunkel oder irgendwie jetzt gerade in der Jahreszeit. Ich gehe aus dem Haus und diese Stadt gibt mir so eine Energie. Und dann bei den Diners, es geht immer um irgendwas. Es ist nicht ein blödes Blabla. Spätestens zu Hause, wenn mein Mann und ich dann nochmal über das Diner sprechen, dann kommt uns eine Idee oder... Während des Diners entstand eine Idee. Also das ist ein Sparkle, der irgendwie... Also es ist irgendwie echt so eine Stadt, von der ich nicht genug bekommen kann. Aber mit den Menschen und Kultur. Das ist ein Baden in Kultur eigentlich. Und das verbindet alles. Mode, Kino. Also wir sind permanent im Kino irgendwie auch. Schauspiel, also Film eben genau. Architektur, Kunst. Und das ist so... Ich habe immer so das Gefühl, in Deutschland hat man so einen, also manche interessieren sich für Kino, manche interessieren sich für Architektur, andere für Kunst. Aber selten ist dieses, dass es so sich ineinander verwebt. Und in Paris ist es wirklich so ineinander verwoben. Also es ist wie so ein Surfen durch die unterschiedlichen Disziplinen und die Menschen dazu. Ich kann es gar nicht sagen, es hat für mich echt eine Magic. Und am Anfang bin ich zum Postamt, völlig banal, habe ich irgendwie einen Brief, sollte ich abholen. Und ich konnte gar nicht anders als strahlen. Also als wir da hingezogen sind, dachte ich, das kann doch gar nicht sein, dass ich jetzt tatsächlich wieder zurück in Paris bin. Ich habe gestrahlt und dann kamen mir Leute entgegen und meinten, sie strahlen ja so, was ist denn passiert? Sag ich so, ja, ich bin in Paris. Also, das ist so völlig absurd. So von innen heraus. Ja. Irre. Und vielleicht auch das Gute, dass ich mit einem Belgier verheiratet bin, selbst deutsch bin und wir... irgendwie ein bisschen dazugehören, aber nicht ganz. Also wir haben auch unsere Narrenfreiheit, sage ich jetzt mal. Oder wir können uns so ein bisschen Schritt zurücknehmen und rausnehmen und Dinge auch mit Humor betrachten. Und also ganz in der französischen Gesellschaft ist wahrscheinlich auch wieder was anderes, weiß ich nicht.
Jetzt bist du endlich wieder in Hamburg.
Ja, in Hamburg bin ich auch ganz gerne. Also ja, eigentlich mit meine deutsche Lieblingsstadt, muss ich sagen.
Ja. Du hast super jung angefangen. Dann bist du dann auch irgendwann Schauspielerin geworden?
Das war mein zweiter Traum. Eigentlich war immer meine Träume. Ich muss mal dazu sagen, mich fragen manchmal Menschen, warum bricht man Jura ab, wenn es nicht so was für einen ist? Ich hatte keine Zeit mehr zum Lesen. Ich hatte so das Gefühl, okay, das wird so eine Welt, die muss einem schon liegen und die lag mir irgendwie nicht. Und dann hatte ich einen Freund, der hatte mit 21 plötzlich Lungenkrebs. Und da dachte ich mir plötzlich, okay, also er hat nie geraucht, das kann mir morgen auch passieren. Also ich muss unbedingt was machen, bis zu dem Tag, an dem ich dann vielleicht auch Lungenkrebs bekomme, was ich wirklich mit Leidenschaft mache. Und Film war die allererste Leidenschaft. Modeln, diese ganzen Top-Models ehemals, diese Personality-Models und Schreiben und also Bücher, Literatur. Und dann dachte ich, okay, ich studiere einfach allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften und Philosophie. Alles, was mich wirklich interessiert inhaltlich und wo ich ganz, ganz viel lesen muss, weil ich liebe Lesen. Modeln war immer so die Gegenwelt. Das hatte eine Leichtigkeit. Also das andere war hochgeistig. Wobei ich auch irre Professoren hatte, die immer gesagt haben, geht ins Theater, geht ins Kino, geht alles, was Kultur ist. Mhm. Die haben das so stimuliert. Und dann hatte ich eben die ganzen Filme hoch und runter geguckt und dachte immer, ja, so das Schauspiel, das will ich auch da noch unterbekommen. Und habe dann ganz viel Schauspiel-Workshops gemacht, war in L.A. für 4 Monate und habe bei allen möglichen super Teachers irgendwie Lectures gehabt und live, also im Grunde wie so eine Schauspielschule. Cours Florent war ich noch in Paris und dann hatte ich über einen Werbespot, damals Siemens Werbespot oder so, da war ein Stylist dabei, der mit einem Regisseur liiert war. Und der meinte, Mensch, eigentlich, er dreht gerade einen Film, da gibt es eigentlich eine Rolle für dich. Und so hat es dann angefangen. Also gleich dann,
cool.
Also ich bin immer noch, lass mich immer noch coachen, aber es ging dann so gleich ins Drehen. Und bis hin, also meine schönste Erfahrung im Moment, also bisher war eigentlich für Arte eine Co-Produktion, eine französisch-deutsche, spanische Co-Produktion auf Spanisch. Und da hatte ich dann eine Freundin, eine Spanierin, die mich gecoacht hat, die so streng war, dass es aber zum Glück, ich bin ihr jetzt dankbar, ich habe sie verflucht, aber jetzt bin ich ihr dankbar, dass es wirklich, also alle halten mich für eine Spanierin. Und also das war so eine irre Erfahrung, dass ich jetzt eben denke, ja, das fügt noch was hinzu, wenn man auf einer anderen Sprache dreht.
Mhm. Es ist eben bewundernswert, dass du dir das zugetraut hast. Ach, erste Filmrolle, mach mal doch mal auf Spanisch.
Ja, das war eine Verwechslung von dieser Casting Director, weil die eben auch dachte, er spricht ja alle Sprachen. Ich hatte irgendwo angegeben Spanisch unter ferner liefen, aber eher Italienisch fließend, weil wegen Mailand. Und die Sprachen sind echt, also Italienisch und Spanisch sind wahnsinnig nah. Und ich habe immer noch eine Tendenz, im Spanischen auf Italienisch zu antworten. Jetzt ist es besser, aber und dann meinte die eiskalt zu mir, also ich habe dann gesagt, ja, aber das, also Spanisch ist, also wenn es Italienisch wäre, dann wäre das gar kein Problem. Und dann meinte sie so, okay, nimmst du jetzt die Chance oder lässt du sie sausen? Und dann dachte ich, okay, wen rufe ich jetzt an? Und dann, die Freundin von mir hat dann gemeint, okay, ja, wir machen das, aber okay, bitte, das ist echt jetzt Arbeit. Ja. Und dann hat sie mir das eingelesen auf dem Handy, werde ich nie vergessen. Ich saß auf dem Sofa, dachte, jetzt lerne ich mal entspannt die Rolle in einem Maschinengewehr-Geschwindigkeit. Dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, Christina, können wir das bitte nochmal, du musst es mir leise einsprechen, also langsam einsprechen, dann habe ich irgendwie die Chance, das zu lernen. Und dann meinte sie so, du, am Ende musst du das, also ähnlich streng wie du eigentlich, oft zu mir, im besten Sinne, das ich brauche manchmal, genau, im allerbesten Sinne. Manchmal brauche ich so jemanden, der mir auch eh wieder mehr zutraut und mich daran
liebevoll
erinnert.
Liebevoll in den Hintern treten.
Genau, so nennt man das. Genau. Ja, und die hat es eben genau gemacht und hat gesagt, am Ende musst du das so sprechen, also lieber lernst du es gleich so. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und das war eben, also damit war das etabliert, das Modeln lief immer parallel. Da hatte ich mal Dellen 2008, weiß ich noch, da war ich in München, da war ganz schwierig, da war, glaube ich, die Wirtschaftskrise, da war irgendwie alles schwierig. Aber es hat nie aufgehört. Also es ging immer irgendwie weiter und das begleitet mich, aber ich muss sagen, mir hat es noch nie so viel, also gar nicht nur Spaß gemacht, sondern mich so fasziniert wie jetzt. Es ist jetzt wirklich, habe ich das Gefühl, wenn man irgendwie eine Contribution leisten kann, dass für die Sichtbarkeit von Frauen, dann bin ich echt, also das, weil ich finde auch, es gibt so versteckte Komplimente, die dann in dem Moment keins mehr sind, wenn jemand sagt, so, Mensch, du siehst ja toll aus für dein Alter. Und dann denke ich mir, was hat denn das jetzt mit dem Alter? Also das ist doch kein, Schönheit ist doch kein Synonym für Jugend. Also ich finde es so wichtig, dass man Schönheit, also Jeanne Moreau, die sah vielleicht hübsch aus, fand ich mit 32, aber mit 80, 85 sah die so toll aus wie noch nie, finde ich. Also mit ihren ganzen Falten und mit, also ich finde, dass es Schönheit existiert in allen Altersklassen, wie heißt sie denn, Lauren Hutton, Saint Laurent Werbung im Moment, strahlend. Und dass man das nicht immer reduziert auf, ja, dein Alter und das Alter, ja, das Alter. Also das finde ich übrigens beim Modeln gut. Da gibt es eine Range, also du sagst eigentlich nicht dein Alter, deshalb habe ich das, glaube ich, auch, dass ich, weil ich denke dann auch immer, nee, das kann auch nicht ganz sein.
Aber man muss ja auch sagen, du siehst ja natürlich auch 10 Jahre jünger aus.
Ja, was es auch nicht leichter macht, weil ich eben wiederum, wie wir ja wissen, nicht unbedingt, wenn man sagt, okay, jetzt eine zwischen 40- und 50-Jährige, falle ich oft raus, weil ich eben nicht gängig so aussehe, wie man sich das vorstellt. Und das reizt mich aber auch wieder, das würde ich gerne aufbrechen, dass das mal relevant wird. Oder dass man, weißt du, wie, das, also wenn man die Acke anguckt, ich meine, das ist ein Strahlen, das ist eine Energie, das Alter ist doch völlig, das ist doch
und
sonst nur eine Zahl.
Und gerade weil man vielleicht so die ersten Lines hat, kannst du ja dann auf einmal besonders gut ausschauen eigentlich auch. Ja? Ja.
Es ist und es gibt auch Mut, weil sonst hat man ja so eine Angst. Also ich finde im Japanischen, die haben so eine Philosophie, da habe ich mal ein Interview gemacht, so eine Philosophie, dass die alten Menschen auf den Inseln Naoshima und Teshima sagen, die alten Menschen, sie wollen Vorbilder sein für die Jugend, deshalb lächeln die ganz viel. Aber nicht vorgenommen, sondern die haben... Sie wollen einfach, dass das Alter als positiv wahrgenommen wird. Und die suchen sich auch alles, was positiv ist. Die ernähren sich gut, die haben also alles, was das Alter interessant machen kann. Und die umgeben sich mit der Jugend, was wir ja auch haben beim Modeln. Wir sind permanent mit jungen Leuten. Und das ist ja das Tolle, diese ganzen Generationen. Und ich finde, da, wenn man da einen Beitrag zu leisten kann.
Deswegen sind wir hier.
Genau.
Um einfach mal wirklich hinter die Kulissen zu schauen. Um einfach mal euch tatsächlich zu zeigen, wer seid ihr. Ihr seid mehr als nur ein hübsches Foto. Ja. Ihr habt alle eine wahnsinnig tolle Geschichte. Acke, mit deinem Accessoire.
Ja, ich auch.
Ich liebe ihn einfach. Accessoire ist dein Schmucklabel.
Ja.
Wie lange hast du das eigentlich schon?
Ich habe angefangen 2009 und dann auch sehr schnell schon bei einem tollen Agenten gekommen, Bernd Schürmann.
Kennst du, wir kennen den auch.
Und er hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, hat so tolle Kontakte gehabt. Dann war ich innerhalb von einem Jahr bei Jades, bei Apropos, bei Teresa, aber auch bei Luisa Villaroma, Zalando. Und das hat sich mega toll entwickelt. Damals noch mit Schmuck und Taschen. Und habe mich dann irgendwann nur auf Schmuck fokussiert und das auch jahrelang gemacht. Dann gab es ein paar... Ja, schon größere Änderungen in meinem Leben.
Haben wir sie nicht alle regelmäßig.
Genau. Hab mich, nachdem ich Mutter geworden bin und sehr glücklich bin, ich Mama einer jetzt 11-jährigen Tochter namens Avra.
Bildschöne Tochter.
Ja.
Wie die Mama.
Wer weiß. Absolut, genau.
Papa hat mich wieder mitgebracht.
Habe ich eine Pause gemacht mit meinem Schmuck machen und habe andere Sachen gemacht, auch Styling gemacht, war auch eine Weile Executive Assistant in einer Firma und mit ein paar Holpersteine im Weg strahlte ich dann irgendwann wieder. Und vielleicht, dass dann auch diese eine Freundin mir dann gesagt hat, 2020, da war auch das Corona, also hatten wir dann alle auf jeden Fall die Nase von du, dass du das noch nicht gemacht hast. Du musst auf jeden Fall jetzt hopp, hopp. Und deswegen sage ich auch manchmal, jetzt bin ich alt genug. Jetzt bin ich alt genug.
Genau, jetzt kann ich das Model mal anfangen.
Ja, jetzt kann ich mal anfangen.
Aber du hast ja auch, ich meine, ich habe dich ja damals kennengelernt, du hast eine unfassbare Verwandlung auch hinter dir. Es ist ja nicht so, dass du sozusagen, hey, ich bin Model und jetzt geht's auf einmal los, sondern man muss ja wirklich einen Entwicklungsprozess hinlegen, ob das auch mit dem Posing war und den Gesichtsausdrücken.
Ja.
Da hatten wir am Anfang ja auch ein bisschen Schwierigkeiten und dann immer wieder angefangen. Leitet, komm, versuch nochmal das und jenes. Ja. Birte ist auch so eine Kandidatin.
Bei E-Castings vor allem. Nicht bei Shootings,
aber
bei
neu machen.
E-Castings. So Katastrophe.
Also wenn Birte E-Castings schicken muss,
geht. Schade um den Job.
Gleich mal in ihre Pariser Agentur schicken, die machen das.
Ja, genau. Das haben wir jetzt gelernt.
Ja, ja, auch mit Polaroids und so. Man muss natürlich auch alles lernen. Ne? Ich bin auch offen für Feedback, für Kritik. Und manchmal tut man mal einfach, warum ist eigentlich das Bild, was man so nebenbei macht, ist das Beste, da 100 Mal neu nochmal löschen. Ich so, was habe ich? Dann gucke ich auf mein Bild, auf mein Screen von meinem Handy. Das ist jetzt echt nicht normal. Du hast jetzt 60 Mal ein Foto gemacht. Mach mal mit Brille. Doch auch letztes war das, mach mal mit Brille. Und das war ja auch, ich habe ja -8.
Ah,
also echt, ich habe Kontaktlinsen, weil ich eigentlich habe dann auch echt eine Brille mit diesem Minus-Dioptrien da drin. Da hattest du mir mal für ein Casting nicht so lange her.
Das war ein Eyewear-Casting, gell? Das war genau. Eine Eyewear-Kampagne.
Also mit Brille. Und ich hatte auch noch den Abend davor, hatte ich mein Event gehabt, wo wir auch ordentlich einen schönen Feier gemacht haben. Ich habe mir so, manchmal sieht man da am besten aus. Ja. Habe ich auch oft gesagt, ein bisschen verkatert, aber ich sehe irgendwie gut aus.
Das ist echt war's, interessant. Das hatte ich nämlich für L'Oreal übrigens auch ganz kurzer Einschub.
Ja, klar.
Weil die Lydia-Agentin in Paris, die hat dieselbe Erfahrung natürlich wie Miriam, wie auch nicht. Und die immer, oh Gott, bist du bitte mal ein E-Casting? Und dann ist es auch, naja, so lala. Und die hat mich angerufen und hat gesagt, bitte, ich brauche jetzt in den nächsten 10 Minuten eine Aufnahme von dir, einfach nur ein kurzes Video, dir und deine Haare. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Lydia, immer mit meinen Abers, ich habe die Haare jetzt nicht frisch gewaschen. Und sie so, weißt du was, es ist mir jetzt so egal, in 10 Minuten ist das Video da. Und ich hatte den Job.
Ja, ja, da wurdest du auch wieder dieses, so ein bisschen gepusht. Was hast du das gerade genannt? Dieses freundlich in den Hintern treten. Ja,
genau. Vielleicht nicht zu viel Zeit haben. Das ist es. Weil das ist ja oftmals auch bei Modellen das Problem, dass man auf Fotos oder Videos euch denken sieht. Ja, also wir Agenten und Kunden sehen das einfach. Ja, ja. Wenn ihr einfach zu konzentriert seid, um irgendetwas zu machen.
Genau.
Aber
zu verkopft eigentlich.
Ja, zu verkopft. Aber man muss
und wenn man dann noch den Job will, dann ist man noch so, dann kommt es. Doppelt verkrampfte.
Man muss loslassen. Also das ist wirklich das Nonplusultra. Mhm. Und wenn du das schaffst, dann bist du am authentischsten.
Genau. Das ist bei Schauspiel übrigens auch so.
Ja.
Das ist wirklich in dem Moment, in dem du die Rolle weißt, du kannst den Text, dann kannst du spielen.
Definitiv, ja.
Ja.
Ja. Mhm. Ja. Wie siehst denn du das jetzt gerade, Birte? Ich meine, du hast vor 30 Jahren angefangen. Jetzt
mit den 30 Jahren.
Das kriegt ja, aber man muss es ja auch mal vorgeben.
Genau. Danke, Anke. So viel zur Souveränität mit Alter.
Ich sag ja nicht, wie alt du bist.
Nee, aber ich bin ja echt.
Ich meine, ich mache meinen Job ja auch schon seit fast 20 Jahren. Also, klar, ich werde jetzt auch in eine andere Zahl übergehen müssen, bald. Aber ich habe mich noch nie so gut und so. Ja, ich habe mich noch nie so gut gefühlt.
Ja. Und warum wird denn das nicht vermittelt? Da sind wir jetzt mal. Das finde ich nämlich, hat was mit Energie zu tun. Und ich finde immer dieses, was hat denn die Jugend, was uns so fasziniert? Die hat eine Unendlichkeit vor sich.
Ja,
wenn du 20 bist, 18 bist, du hast das ganze Leben vor dir und alles ist möglich.
Du denkst nicht nach über so.
Und du nimmst es aber nicht ernst zu dem Zeitpunkt.
Du nimmst es nicht ernst und du weißt es manchmal noch nicht mal zu schätzen.
I live forever, so.
Genau, exakt. Ja. Und jetzt, okay, wenn man mal ehrlich ist, wir haben vielleicht nur noch die Hälfte, wer weiß, wie alt wir werden oder egal
120.
Wie viel. Ja, genau, okay, immer noch wie viel auch immer, Mathe war noch niemand Ding, so jedenfalls. Das verkürzt sich, aber es wird vielleicht dadurch auch wertvoller oder man fühlt sich freier, ja, man weiß, was man will.
Man ist einfach auch weiser, man ist auch nicht mal so schnell von etwas so, von der Rolle, durch alles, was man erlebt hat. Ich glaube, das musste man auch alles erleben, das jetzt
gesagt,
zu sein.
Will man das alles nochmal erleben? Nee, also manchmal denke ich mir...
Ich war manchmal, ich hatte so eine Phase.
Ne?
Ja, ich hatte eine wilde Zeit, ich hatte eine Ausgehzeit, die war, weißt du, manchmal höre ich so, Freunde von mir, die gehen jetzt ständig in den Berg rein. Da hatte ich schon mal, ein Abo, weißt du, da war ich aber echt ein bisschen jünger.
Da war ich schon. Genau.
Und ich hatte auch eine Zeit, dann habe ich ständig alles verloren. Also Handy, Schlüssel, Portemonnaie. Es war so eine Phase, ich kann nicht mal genau sagen, wann. Das hat vielleicht mit dem Bergkampf auch gar nicht damit zu tun. Auf jeden Fall, das hat mich dann auch, wenn ich denke, so manchmal war ich dann auch so verpeilt und so ahead of everything und auch so schnell irgendwie von der Rolle und alles gleichzeitig. Und jetzt hat sich das alles ein bisschen mehr so eine, ausgleichen sich Sachen aus und Sachen finden sich und kommen zusammen und so wie ich, das ist jetzt die Acke.
Eine andere Gelassenheit irgendwie.
Ja.
Und
du weißt, dass immer die nächste Tür schon bereitsteht. Du hast keine Angst mehr, die Tür zuzumachen.
Du hast überhaupt weniger Angst, finde ich.
Naja, das würde ich jetzt vielleicht nicht meinen.
Ja,
ich habe ein Kind.
Aber
ich weiß, dass immer wieder neue Türen sich öffnen. Und das war ja früher nicht so. Da hast du einen Job gehabt und gesagt, okay, scheiße, kriege ich jemals wieder irgendwas? Oder werde ich jemals wieder so verliebt sein? Und,
ja, man denkt immer, man denkt dann immer mit 20, mit 30 weiß ich dann genau, wo ich bin und wie. Und so bleibt es dann. Ja,
nee, da 30
bei mir, es ändert sich immer noch.
Das versetzt sich immer ein bisschen nach hinten.
Das ist toll. Ja, das bleibt ja auch so spannend dadurch.
Was hat auch echt mit Vertrauen zu tun. Ja. Ne? Das lernt man einfach durchs Leben. Ne? Am Anfang geht man einfach davor und dann klappt was nicht oder die Liebe ist zu Ende. Man denkt, jetzt ist für immer alles.
Das war
jetzt.
Das Letzte, Nie wieder verliebe ich mich.
Also man lernt auch zu vertrauen und das ist auch, glaube ich, das Schöne, weshalb man mehr so eine Ruhe hat. Und nicht immer, aber.
Und manchmal liegt es. Also um die nächste Ecke liegen dann Dinge, die man noch nicht mal für möglich gehalten hätte. Ich weiß noch, dass ich mal so eine totale Krise hatte. Da war ich, wann war das, 2012 oder so, da hatte ich 2 Artikel geschrieben für die FAZ und die wurden und wurden und wurden nicht gedruckt. Und dann war irgendwie lauter Optionen, die alle rausgefallen sind. Dann war ich, irgendwie dachte ich so, ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt noch so glücklich bin in meinem Leben überhaupt. Also alles habe ich so in Frage gestellt. und hatte dann echt einen Moment, wo ich dachte, also ganz krass, mit meinem kleinen Smart, eigentlich, wenn ich jetzt mit Vollgas irgendwie gegen einen Baum oder irgendwie gegen einen Brückenpfeiler fahren würde, dann hätte ich mal mir den ganzen Quatsch, der da noch kommen wird, wahrscheinlich erspart. Am nächsten Tag, ich habe ich dann natürlich nicht gemacht, außerdem war
zum
dann
Glück,
irgendwie...
aber ja.
Ja, genau, Gedanke genau, ich musste haben. Nämlich, ich habe auch genau falsche Benzin getankt, dann meinen die so, ja, sie müssen jetzt die Autobahn, also müssen das Auto leer fahren, das ist eine Katastrophe für den Motor. Und da war ich dann eben mit 120, mehr fährt das Ding ja nicht, da dachte ich so, okay, aber mal das gucken. Ist aber auch eine genau.
Ich sehe dich schon.
Das ist sehr ernst genommen. Genau. Dann eben, zum Glück war es ein Smart. Und dann habe ich natürlich alles nicht. Das, also gute Musik, bei mir ändert sich auch manchmal ein guter Song und alles ist wieder gut. Am nächsten Tag kam ein Anruf von der FAZ, beide Artikel gedruckt. Super, ja. Option plötzlich wieder drin. Dann habe ich diesen A la Triste gedreht mit Spanisch. Also irgendwie hat plötzlich alles geklappt. Und da dachte ich mir echt, ah Mann, das ist aber mal gut zu wissen, wann immer man mal so einen Moment hat, wo man denkt, was mache ich denn hier eigentlich? Und irgendwie scheint es ja keiner toll zu finden oder keiner zu mögen. Oder, und ich weiß auch nicht mehr, dann verliert man auch irgendwie, man denkt dann auch, okay, warum denn überhaupt? Das Warum kam mir so abhanden, aber nie ganz. Und da dachte ich mir, nee, man ahnt gar nicht, was nach so einem Down alles an einem High kommen kann.
Ja, und ja, im Leben und so Erfahrung, ist es ja. Auch mit also im Leben generell, ne? Und auch mit Model ist es so.
Ja, Model ja, ist sowieso eins. Gell? Hast du 10 Optionen, können 10 Optionen auch gebucht werden? Oder alle 10 Optionen fliegen die alle wieder raus? Ja? Ja. Also es ist alles möglich. Es gibt dafür gar keine Richtlinie.
Aber das ist das Schöne. Das ist eigentlich eine Allegorie aufs Leben. Alles ist möglich.
Ja, also, ja genau.
Und das im ist Schlechten Leben mit Model. Weiß man wieder, es ist alles möglich, auch im Guten.
Ja.
Gibt es irgendwas, was ihr unbedingt noch in eurer Model-Karriere erreichen wollt?
Also ich habe das Gefühl, wenn ein Ding, wie gesagt, wir wissen alle, das weißt du sehr gut, du sowieso, weil du uns begleitest und das schon viel länger kennst, aber dass wenn ein Ding einmal klappt, was so richtig größer ist, dass dann einfach du anders wagen, dass auch vielleicht so, aber dass dann etwas am Rollen kommt oder dass du auf einem anderen Level bist, weil du natürlich, und das möchte ich generell sehr gerne, ich möchte auch super gerne eigentlich mal sowas Richtung Sport machen.
Das passt total.
Weil ich so auch, weil ich komme aus dem Sport, Leichtathletik, Hürdenlauf, so Nike oder so, irgendwas in der Richtung. Heißt jetzt nicht, dass ich Marathon laufen möchte. Also nicht also, so, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit Sport machen, aber mehr solche...
20 Kilometer laufen.
Ja, genau, jetzt musst du erst mal einen halben Marathon laufen und dann, wenn, dann vielleicht.
Wenn du das gut gemacht hast, dann...
wenn du unter anderthalb Stunden... also, aber nee, mein Haupt... Eigentlich ist mein naheliegende Wunsch auch jetzt in Term of Time, dass es in ein paar Wochen was Cooles kommt aus Paris. Und
das wäre schon richtig.
Das wäre super
ich
cool.
Ich würde es dann feiern. Also ich bin ja da auch der größte Fan und stehe dann mit den Pompons bereit. Und
genau.
Ja, dein persönlicher Cheerleader.
Ich mach mit.
Ja, genau. Du bist ja eh vor Ort.
Du bist eh vor Ort.
Ich bin eh vor Ort, ja, genau. Ja, fang ich ja, genau. Ja.
Und bei dir bitte?
Ja, bei mir ist es... immer the next level up. Ich brauche immer was größer ist, als ich es mir in dem Moment vorstellen kann, um da reinzuwachsen. Also ich brauche immer so eine Aufgabe, die mehr ist. Ich würde wirklich gern so eine Beauty-Kampagne, die so wie damals Polina Porizkova über Jahre einfach Teil der Fashion-Welt bleibt.
An einer Beauty-Familie dann zu sein.
Und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber eine Parfum-Kampagne für ein Parfum, das ich wirklich toll finde. Also nicht irgend so.
Dann kannst du dich mit Franziska zusammentun. Das war auch ja großer Traum.
Interessant.
Ja, nee, das sind aber auch wirklich die lukrativsten Jobs, die man nur haben kann. Gerade so im TV-Commercial, also im Werbespot-Bereich, international. Das macht dann schon auch Spaß auf dem Bankkonto, bin ich auch
und so
ganz
ein Vogue. Irgendwie Vogue gerne wieder oder
andere tolle High Fashion
Magazine. Ja, so High Fashion Magazines.
Ja.
Also ich habe immer die Mischung aus genau, High Fashion Editorial und aber auch gerne Laufsteg wieder.
Ja, High Fashion Brands,
das liebe ich auch.
Ja, dann Welt noch anders.
Ja,
was
ganz
heißt,
anders.
Ich will keine Laufsticks machen.
Mich das müsst ihr nicht vorschlagen. Meins. Genau.
Ja. Und jetzt schaut es schon
wieder mit den dass da auch so eine Entwicklung ist. Ne?
Ja, Wahnsinn. Nee, aber es verändert sich ja auch immer. Die Designer wechseln bei den großen Modehäusern. Die Castingdirektoren wechseln regelmäßig, die Stylisten. Das heißt, die Würfel fallen jedes Mal neu. Und man hat jedes Mal neue Chancen. Es gibt so viele Modelle, die irgendwie am Anfang die ersten Jahre überhaupt nicht ankamen. Und dann plötzlich. Auf einmal, wieso auch immer, sagt der eine Castingdirektor, wow, dich finde ich ganz toll und alle anderen ziehen nach.
Alle.
Also es ist wirklich dann auch immer spannend zu beobachten. Alles ist möglich.
Ja. Und was so toll ist, sind diese Teamdynamiken. Also ich finde irgendwie dieses Teamwork, die Solidarität unter den Mädels, Frauen, wie man es jetzt nennen will. Also wirklich, das ist fernab, falls ich das sagen darf, von jedem Heidi Klum-Klischee, Germany's Next Topmodel, wo Mädchen so gegeneinander ausgespielt werden oder sich selbst ausspielen, keine Ahnung.
Das findet also nicht statt in der realen Welt.
Nee,
klar gibt es Mädchen, die sich auch mal nicht verstehen, aber das sind wir ja. Wir sind
du Mädels. Hast eine Show zusammen, Rachel Marx, Rachel, die du mir noch geschickt hast. Wir haben uns saßen uns gegenüber, ich Haare, sie schminken. Wir haben uns zwei Abende später wieder gesehen. Die fällt mir um den Hals. Also ich auch. Also wir haben uns so gefreut, uns wiederzusehen, als würden wir uns ewig kennen. Wir hatten ein paar Momente miteinander. Und das ist wirklich, aber man kann darauf aufbauen. Und einfach dieses Teamwork und dieses...
Man muss der Außenwelt auch mal erklären, dass es gar keine Stutenbissigkeit so im Großen und Ganzen gibt, sondern eigentlich unterstützen sich die Mädchen, weil sie genau wissen, dass es nicht in ihrer Macht liegt, ob sie den Job jetzt bekommen oder nicht. Ja? Genau. Klar ist man dann vielleicht in gewissen Momenten traurig.
Oder enttäuscht.
Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Aber man gönnt es dann trotzdem der anderen, weil man kriegt ja dann auch wieder einen anderen Job, den die andere dann nicht gekriegt hat. Ja. Und so kann man den Weg dann gemeinsam gehen.
Und die Größen, eigentlich, ich weiß noch, dass Claudia Schiffer zum Beispiel und Nadja Auermann, ich bin denen dann begegnet und die waren so herzlich, dass ich so dachte, das ist echt interessant. Also weil, als ich angefangen habe, gab es schon noch Castingschlangen. Meine Mutter ist mal einmal in Paris auf Castings mitgegangen, meinte, bitte willst du wirklich da zu diesen mitmachen, bei diesem Modelproletariat, so hat sie das echt gesagt, du bist eine von 300 in dieser Schlange. Und also da dachte ich, okay, das war jetzt das letzte Mal, dass ich sie mitgenommen habe, weil ich finde es schon schwer genug, aber irgendwie so ist es auch
macht
ein bisschen
das jetzt auch, baut ja auch nicht auf.
Ja, genau.
Du hörst als Model mehr Absagen als Zusagen. Es ist einfach Fakt.
Wobei die damals auch, die haben das Buch angeguckt, du standest vor denen, du konntest, also ich dachte dann immer, oh, jetzt habe ich nicht so gut geschlafen. Das war völlig egal, die gucken das Buch an und nicht dich. Dann denke ich auch so, warum stehe ich denn jetzt vor denen?
Der Messenger ein Buch bringen können eigentlich.
Das ist heute ganz anders.
Ganz anders.
Ah, ja.
Es ist wirklich,
Modelbuch hat man eigentlich so gut wie gar nicht mehr
dabei. Hat man nicht mehr, dieses Buch.
Das ist komplett, man sieht es online,
ist alles digital.
Völlig, erstmal sparen wir uns damit eine Menge Papier. Ja. So ein Modelbuch ist auch richtig schwer. Und wenn du dann
wenn verlierst, ist auch schon jemandem passiert.
Ja, verlieren, das ist dein Arbeitsding. Ja. Aber dann bist du teilweise, früher waren es ja noch viel mehr Casting, also 10, 15 Casting. Du hast wirklich eine Papierwegbeschreibung bekommen und hast dann wirklich dein 8-Kilo-Buch dabei gehabt und hast noch eine Pflasterflasche.
Und immer Karten
lesen.
Und deine
High-Heels und noch deine ganzen dabei gehabt. Also das ist alles weggefallen.
Genau, und da weiß ich aber noch, dass in Paris mit diesen Schlangen, da war es manchmal unter den Mädels auch so ein bisschen bitchy. Also manchmal war es wirklich so genervt einfach oder überfordert, ich weiß nicht. Und ich dachte immer, okay, man muss irgendwie auf das Niveau da drüber gelangen, weil da ist eine ganz andere Freiheit und eine Offenheit und eine Akzeptanz und gesehen werden irgendwo.
Das war, glaube ich, das perfekte Abschlusswort. Ich danke euch sehr, dass ihr mit dabei seid. Und es war wunderschön, euch zuzuhören. Ihr habt tolle Geschichten. Und wir werden noch ganz viele Geschichten schreiben zusammen. Und darauf freue ich mich besonders. Also bitte alle up to date bleiben. Auf Instagram könnt ihr alles mitverfolgen, was die Mädels hier so treiben. Vielen, vielen lieben Dank.
Danke dir.
Danke dir.
Danke euch fürs Zuhören. Das war The Model's Voice. Wenn ihr mehr über diesen Podcast, über Miha oder über meine fantastischen Gäste erfahren wollt, schaut doch gerne in die Shownotes. Hier findet ihr alle Links und weitere Infos. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch diesen Podcast. Vielen lieben Dank und hoffentlich bis ganz bald. Eure Miriam.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.